Ich lade ein zu einem Denkexperiment. Stellen wir uns mal vor, wir könnten eine Zeitreise antreten, sagen wir mal 10 Jahre in die Zukunft, und könnten unserem zukünftigen Ich begegnen. Und unser zukünftiges Ich daraufhin befragen, wie es, also wir, denn die Entscheidungen beurteilt, die wir bis dahin getroffen haben werden. Dann könnte es sein, dass unser zukünftiges Ich ein kleines bisschen unzufrieden ist mit diesen Entscheidungen und sich fragt, warum in aller Welt bin ich Lehrer geworden oder Lehrer geblieben und muss mich jetzt mit Testosteron gesteuerten, hormonüberschwemmten Teenagern rumplagen. Dabei wollte ich doch eigentlich nur Shakespeare lesen. Warum habe ich nicht stattdessen etwas gemacht, was Poesie und Lyrik in meinen Alltag bringt? Zum Beispiel eine Banklehre. Oder warum in aller Welt habe ich ein Haus gebaut und muss mich jetzt mit einem Wort auseinandersetzen, das es so nur im Deutschen gibt, nämlich das Wort Doppelhaushälfte. Was ist eine Doppelhaushälfte anderes als ein Haus? Ja? Und warum muss ich mich jetzt mit KfW-Förderungsantragsformularentwurfsdokumenten herumschlagen und mit lecken Wasserleitungen und mehr oder weniger zufriedenen Nachbarn und verbrenne dabei Geld? Ich kann zugucken, warum habe ich nicht irgendwas gemacht, was richtig lukrativ ist, wo man ein gutes Auskommen hat? Zum Beispiel byzantinische Kunstgeschichte studiert. Oder warum habe ich immer nur gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet, jedes Meeting mitgenommen, jeden zusätzlichen Dienst versehen, von früh bis spät und alle Überstunden mitgenommen und irgendwann wollte ich sie abfeiern. Irgendwann war endlich Feierabend, aber es war niemand mehr da, mit dem ich den Abend feiern konnte. Warum dieses Denkexperiment? Warum diese Idee dieses Gesprächs mit unserem zukünftigen Ich? Weil ich glaube, unsere Entscheidungen, die wir im Lauf des Lebens treffen, bringen immer auch zum Ausdruck, was wir für wichtig halten. Die großen und kleinen Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen, wie wir uns verhalten, welchen Weg wir einschlagen, bringen immer auch zum Ausdruck, was wir für wichtig halten. Und sie tun das möglicherweise deutlicher als das, was wir sagen. Denn das, was wir sagen und wie wir leben, das passt nicht immer zusammen. Und deswegen ist es vielleicht besonders wichtig, wie wir sind und wer wir sind, da wo keiner hinschaut. Das sagt möglicherweise besonders viel darüber aus, was uns wichtig ist. Und um das mal gleich vorneweg zu sagen, diese Frage, fasst das überhaupt zusammen, wie ich bin, wenn keiner hinschaut und wie ich nach außen hin bin, diese Frage kann jeder und jede nur für sich selbst beantworten. Da möchte ich um Himmels Willen niemanden irgendwie zu nahe treten hier. Das können wir nur für uns selbst beantworten. Aber um es mal so ein bisschen humorig anzugehen, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen. Wenn man unbeobachtet ist oder meint, man sei unbeobachtet, dann verhält man sich anders, als wenn man es nicht ist. Es war in den ersten Semestern meines Theologiestudiums an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, da habe ich auch eine Zeit lang studiert, im Theologiestudierendenwohnheim. Da wohnten wir so mit 10, 12 Leuten, ich weiß nicht mehr so genau, zusammen auf einem Wohnheimflur im obersten Stockwerk dieses Wohnheims direkt neben meinem Zimmer. Im nächsten Zimmer wohnte ein damals sehr guter Freund von mir, mit dem ich viel unternommen habe und wir hatten auch sehr viel Spaß miteinander. Eines Freitagsabends waren alle anderen Bewohner unseres Flurs weg, ins Wochenende gefahren oder irgendwo anders. Wir waren alleine auf dem Flur und dachten uns, wir sind allein. Wir können machen, was wir wollen. Also haben wir uns in die Mitte des Flures auf den Boden gesetzt, unsere Gitarren hervorgeholt und lauthals Quatschlieder gesungen. Richtig sinnlose, alberne Lieder. Uns nicht darum geschert, wie dumm sich das anhört und hatten sehr viel Spaß. Am nächsten Morgen trafen wir uns dann beide in der Küche wieder. Auf einmal geht die Küchentür auf von diesem Wohnheimflur und eine weitere Person kommt herein. Ein älterer Student, der am Ende des Flurs wohnte und der eher so ein bisschen mürrisch war. Und wir gucken uns wie erstarrt an und sagten, du bist hier? Und er sagte, ja, ich bin hier. Das heißt, du warst gestern Abend auch hier? Ja, ich war gestern Abend auch hier. Das heißt, du hast uns gehört, wie wir Lieder gesungen haben? Er guckt uns ausdruckslos an und sagte, ja, ich habe euch gehört. So ist das, wenn man sich unbeobachtet wähnt, aber nicht unbeobachtet ist. Mal ganz ernsthaft, es könnte doch ein Unterschied bestehen zwischen dem, was wir sagen oder wie wir uns nach außen geben und dem, wie wir sind, wenn wir glauben, dass wir unbeobachtet sind. Zwischen dem, was wir über uns behaupten und dem, was wir wirklich leben. Wenn wir zum Beispiel sagen, naja, natürlich, Geld ist nicht alles. Leben wir so, wenn keiner hinschaut? Oder wenn wir sagen, sei einfach du selbst und kümmere dich nicht drum, um irgendwelche anderen, leben wir so? Oder wenn wir sagen, ehrlich währt am längsten. Leben wir so? Wie kommt das, dass das auseinanderfällt? Dass, wie wir nach außen hin uns geben und wie wir wirklich manchmal sind, wir wollen das doch gar nicht. Also ich kenne jedenfalls niemanden, der von sich behauptet, ich möchte gerne allen meinen eigenen Maßstäben zuwiderleben. Niemand möchte das, ja? Jeder möchte doch und jede möchte doch ihren und seinen eigenen Maßstäben entsprechen. Und wieder möchte ich an der Stelle um Himmels Willen nicht missverstanden werden. Ich kenne das natürlich auch von mir, ja? Dass ich denke, ich habe bestimmte Maßstäbe, ich möchte eigentlich gerne so und so leben und nicht anders. Und dann gucke ich mir die Realität meines Lebens an und denke, nicht so super. Mein Kronzeuge an dieser Stelle ist der große amerikanische Philosoph Charlie Brown aus der Comicserie Die Peanuts. Charlie Brown, in einer Folge dieser Serie, sagt, so mehr zu sich selbst, manchmal liege ich nachts wach und frage mich, was habe ich nur falsch gemacht? Und dann höre ich eine leise Stimme, die sagt, das wird jetzt länger dauern als nur eine Nacht. Also ich kenne das, dass die Erwartungen an mich selbst und mein eigenes Leben auseinanderfallen. Ich kenne das auch von vielen Menschen in meiner Umgebung oder die mir davon erzählen, oft ganz frommen Leuten, die mehr oder weniger ausdrücklich eingestehen, ich wollte mal so viel von meinem Leben. Ich wollte ehrlich sein und konsequent und friedensstiftend und mit Konflikten versöhnlich umgehen. Und jetzt merke ich, wenn es hart auf hart kommt, ich trickse wie alle anderen beim Ausfüllen eines Formulars oder beim Zurechtbiegen der Wahrheit oder wenn ich mich in einen Konflikt festbeiße. Ich wollte mal so viel, aber ich krieg's nicht hin. Wie gehen wir damit um? Manche Menschen sagen, naja, da muss man eben realistisch sein. Wenn man zu hohe Maßstäbe an das eigene Leben hat, dann ist das nicht menschlich. Kein Mensch kann solchen hohen Maßstäben gerecht werden. Man sollte einfach die Erwartungen an sich selbst herunterschrauben. Oder manche Menschen fangen an zu beschönigen und sagen, ja, du, als ich das damals gemacht habe, diese eine nicht so ganz koschere Sache, was rechtlich nicht so ganz sauber war. Oder als ich diesen einen Satz gesagt habe, der alles kaputt gemacht hat, ich war einfach so schlecht drauf. Wenn du in meiner Situation gewesen wärst, du hättest das genauso gemacht. Ich war schlecht drauf und ich habe auch schlecht geschlafen und ich hatte so viel Stress und Leute haben mich unter Druck gesetzt und der Föhn und die Rentenreform, das hat mir alles so zugesetzt. Natürlich gibt es manchmal mildernde Umstände, aber ich finde, wir merken relativ schnell, dass das häufig nur eine Beschönigung ist. Selbst wenn man die mildernden Umstände alle einkalkuliert, bleibt immer noch ein ziemlicher Rest übrig an dem, was wir handfest verbockt haben. Und was dabei rauskommt, wenn wir das einfach so laufen lassen und sagen, ja gut, schrauben wir die Maßstäbe eben runter. Was dabei rauskommt, das ist eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft von Menschen, in der man sich auf nichts mehr verlassen kann. In der ein Wohnungsmakler sagt, das ist alles tiptop in Ordnung, ich habe das überprüft und in Wirklichkeit ist es total kaputt. Oder ein Autohändler sagt, der rollt wie eine Eins, aber schon nach der nächsten Biegung. Oder ein Politiker sagt X, aber wenig später kommt Y dabei raus. Oder ein Freund sagt, du kannst dich auf mich verlassen und hinterher merke ich, das stimmte hinten und vorne nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, in so einer Welt will ich nicht leben. Oder wollt ihr das? Ich will übrigens auch nicht, dass meine Kinder in einer solchen Welt groß werden müssen. Also, vielleicht können anwesende Väter das bestätigen, aber wir christlichen Väter bemühen uns in der Regel ziemlich dolle, unsere Versprechen zu halten und wenden sehr viel Kraft darauf, dass unsere Kinder lernen, wenn ich sage, das und das passiert, das mache ich, dann mache ich das auch. Und deswegen ist es so unendlich traurig, wenn die äußeren Umstände das verhindern. Ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs, schon seit vielen, vielen Jahren. Und so schlimm, wie das mit der Bahn gerade ist, war es noch nie. Aber es war früher auch schon immer mal schwierig mit den Zügen, dass die nicht kommen oder so. Und ich weiß noch, wie ich damals zu einem meiner Kinder, das war damals auch recht klein, gesagt habe, ich bin mal wieder auf Dienstreise, aber morgen Abend bin ich wieder da und dann lese ich dir eine Geschichte vor. Und ich hatte, ich weiß es nicht mehr genau, 2-3 Stunden Verspätungszeit eingeplant. Und die Bahn hat es geschafft, diese Verspätungszeit zu überschreiten. Und ich weiß noch, wie ich kurz, ich war wirklich kurz vor den Tränen, wie ich kurz davor war, zu einer Zugbegleiterin zu sagen, wissen Sie, was Sie jetzt machen? Ich weiß, Sie können persönlich nichts dafür, aber Sie rufen jetzt meine Tochter an und sagen ihr, warum ihr Papa sein Wort nicht halten kann. Also, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der man sich auf das Wort von Menschen nicht verlassen kann. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder in einer solchen Welt leben müssen. Oder wollt ihr das? Wisst ihr, was die Leute an Jesus am meisten fasziniert und zugleich am meisten aufgeregt hat? Das war ein Wert bleibt, du bleibst wertvoll. Darum ging es gestern Abend. Wer nicht da sein konnte, konnte sich das online nochmal anschauen. Und das gilt auch dann, wenn du handfeste Fehler machst. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Menschen umgeht, merkt man, dass diese faszinierende und auch provozierende Gnade Menschen viel stärker verändert, als jeder moralische Druck es könnte. Da sitzt Jesus irgendwo mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Jüngern und die machen eine Pause und dann kommt die theologisch korrekte Fraktion der damaligen Zeit, also die Pharisäer, kommen zu ihm und sie haben eine Frau im Schlepptau, die haben sie beim Ehebruch ertappt. Und das ist, wie ich finde, auch heute eine ernste Sache und damals war das allerdings zusätzlich auch ein Kapitalverbrechen. Darauf stand laut der Tradition die Todesstrafe per Steinigung. Die Pharisäer denken sich, jetzt sitzt Jesus in der Zwickmühle. Wir brauchen ihn nämlich nur zu fragen, was wir mit der Frau machen sollen. Entweder sagt er, ihr dürft sie nicht steinigen, das ist nicht nett, dann können wir ihn als religiöse Autorität nicht mehr ernst nehmen. Oder aber er sagt, dann steinigt sie, dann riskiert er damit dieses Image, dieses weiche, so ein bisschen nette, warmherzige Image, das er von sich aufgebaut hat. Er hat also keine Chance. Da stehen die Pharisäer vor Jesus mit dieser Frau und sagen, hier, die Frau, Ehebruch, du kennst ja die Regeln. Was sollen wir mit ihr machen? Jetzt kommt eine meiner vielen Lieblingsstellen im Neuen Testament. Wer mich zu dem Thema gehört hat, weiß das jetzt schon, aber ich finde die Stelle so cool, deswegen betone ich das so gerne. Was macht Jesus nämlich als nächstes? Jesus malt im Sand. Kann man nachlesen. Johannes Evangelium Kapitel 8. Jesus bückte sich und schrieb etwas in den Sand. Generationen von Kommentatoren dieser Stelle in der Bibel haben sich gefragt, was hat er da wohl geschrieben? Meine bescheidene Vermutung könnte doch sein, es war einfach folgendermaßen. Steinigt sie? Aber wer ohne Schuld ist, wer noch nie versagt hat, der soll den ersten Stein werfen. Schwupps, sind sie alle weg. Bis auf die Frau. Und jetzt kommt's. Jesus sagt nämlich nicht zu der Frau, übrigens, was du gemacht hast, das mit dem Ehebruch, das muss man differenziert sehen. Das muss man aus dem Kontext heraus verstehen. Deine Lebensgeschichte und all diese unangenehmen Prägungen, die du hast, die ganzen Schmerzen. Und im Grunde konntest du gar nichts dafür. Also, das sagt er alles nicht. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt geh und sündige ab jetzt nicht mehr. Das heißt, er sagt sinngemäß, ich verurteile dich nicht. Das macht nicht richtig, was du getan hast. Aber du hast jetzt die Kraft und die Möglichkeit, ein neues Leben zu führen. Geh und mach's beim nächsten Mal besser. Habt ihr eine Ahnung, was das mit einem Leben von Menschen macht, wenn man einer solchen unbestechlichen und unbedingten Liebe begegnet? Das stellt ein Leben auf den Kopf. Davon redet Jesus und dafür geht er bis ans Kreuz. Das können wir nachlesen im Neuen Testament, dass Jesus irgendwann den religiösen und politischen Autoritäten seiner Zeit unbequem wird. Sie wollen ihn aus dem Weg schaffen, sie finden ihn irgendwie unheimlich. Und dann wird er verurteilt in einem Schauprozess unter fadenscheinigen Anschuldigungen, als ob er Schuld hätte, Dabei ist er der Einzige, der schuldlos ist. Und er wird verprügelt und verspottet. Und dann muss er diesen schweren Holzbalken aus der Stadt heraustragen, aus den Toren der Stadt heraus, auf die Müllkippe vor den Toren der Stadt, wo die Hinrichtungen stattfinden. Und dann wird daraus dieses T-förmige Kreuz geformt und er wird daran genagelt und das Ganze wird aufgerichtet und dann hängt er da und stirbt. Und Christen sagen und das Neue Testament sagen, er stirbt da nicht einfach nur tragisch, weil er schuldlos verurteilt wurde, sondern die Bibel sagt, er hängt da für uns an unserer Stelle. Das, was am Ende rauskommen müsste, wenn wir uns von Gott entfernen, das nimmt er auf sich. Gott ist das Leben. Bei Gott zu sein, das ist ganz nah am Leben dran zu sein. Je weiter wir von Gott weggehen, desto weiter entfernen wir uns vom Leben. Und wenn wir ganz am Ende ganz ohne Gott sind, dann bewegen wir uns auf den Tod zu. Gott hätte alles Recht zu sagen, na gut, ihr habt es so gewollt. Stattdessen rennt er hinter uns her in Jesus. Und das, was eigentlich dabei rauskommen müsste, wenn wir uns von ihm entfernen, das nimmt er am Kreuz auf sich selbst. Jesus trägt am Kreuz unsere Schuld. So teuer ist es für Gott, uns zu vergeben. So weit geht er, damit wir sicher sind, dass Vergebung ein Angebot für jeden Menschen ist, egal was er oder sie getan oder nicht getan hat. Habt ihr eine Ahnung, was das mit einem Menschen macht, wenn man das an das eigene Leben heranlässt? Dann hat man die Chance, endlich ehrlich sein zu können und nichts mehr beschönigen zu müssen. Bevor ich vor etwa 11 Jahren nach Marburg gezogen bin, habe ich eine ganze Weile in Greifswald gewohnt, im Nordosten Deutschlands. Da habe ich an der Universität gearbeitet. Wunderschöne Stadt, wunderschöne Gegend. Bisschen weit ab vom Schuss, wobei wir damals immer gesagt haben, Greifswald, das ist da, wo Deutschland beginnt. Ja? Also wunderschöne Gegend. Ich habe dort in Gemeinden und anderswo öfters mit Menschen gesprochen, die mir von ihren Erfahrungen aus der DDR-Zeit erzählt haben. Und ich habe eine ganze Reihe sehr beeindruckender Persönlichkeiten kennengelernt. Leute, die als Christen in der DDR-Zeit versucht haben, geradeaus zu leben und dadurch auch eine ganze Reihe von Nachteilen in Kauf zu nehmen hatten. Sie durften nicht studieren, bestimmte Berufe konnten sie nicht ergreifen. Und sie haben davon geredet, ohne sich damit zu brüsten, ganz nüchtern. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, so geradlinig zu sein. Sehr beeindruckend. Ganz, ganz gelegentlich habe ich aber auch eine andere Version erzählt bekommen von Leuten. Da hat mir mal jemand erzählt, ja, er musste doch mit der Regierung zusammenarbeiten, auch mit der Stasi. Also ich hätte das bestimmt nicht anders gemacht und es war auch gar nicht so schlimm und ich in seiner Situation. Und man merkte, wie da so eine Platte ablief, der ständigen Selbstentschuldigung, wahrscheinlich schon seit Jahren in Dauerschleife. Das kommt dabei raus, wenn jemand nichts von Vergebung weiß. Dann ist das Einzige, was ihm übrig bleibt, zu beschönigen, zu verharmlosen, zu relativieren, was falsch gelaufen ist. Wenn ich dagegen zugebe, nein, nein, Gott, du hast recht, du hast schon recht mit deinen Werten und ich habe gegen deine Werte verstoßen, ich habe mich nicht dran gehalten, aber du hältst mich, dann erlebe ich Vergebung. Ich sage zu Gott, ja, du hast recht mit deinen Werten, ich habe mich nicht dran gehalten, aber du hältst mich und ich glaube und darf wissen, dass ich für dich Wert habe, egal was passiert ist. Das ist Vergebung. Wenn Jesus sie zuspricht, wenn er Schuld vergibt, dann ist sie wirklich weg. Und dann kann ich ganz von vorne anfangen. Und das motiviert viel stärker, ein anderes Leben zu leben als vorher, als es jeder moralische Appell könnte. Im Buch eines schwedischen Theologen habe ich mal folgende Geschichte gelesen. Ich kann nicht nachprüfen, ob sie stimmt. Ich gebe sie so wieder, wie ich sie in Erinnerung habe. Er schreibt von einer Frau, die in einer relativ konservativen Gemeinde lebt und immer mal wieder Visionen von Jesus hat. Und der Bischof der zuständigen Kirche geht dann irgendwann zu dieser Frau hin und versucht das zu überprüfen, denn er findet das irgendwie unheimlich, dass diese Frau so direkte Jesus-Visionen hat. Das kommt ihm irgendwie komisch vor. Und dann sagt er zu der Frau, also gut, Sie sagen also, dass Sie Visionen von Jesus haben. Wissen Sie, was wir machen? Das nächste Mal, wenn Sie eine Jesus-Vision haben, fragen Sie doch mal Jesus, was ich letzten Sonntag in der Beichte für Sünden bekannt habe. Dann ist das Gespräch vorbei. Ein paar Wochen später treffen sich die beiden wieder. Der Bischof sagt zu der Frau, und hatten Sie wieder eine Jesus-Vision? Die Frau sagt, ja. Und der Bischof sagt zu ihr, und was hat Jesus gesagt? Ne, Sie wissen schon, die Sünden, die Beichte. Und die Frau sagt, Jesus sagte zu mir auf die Frage, welche Sünden Sie gebeichtet haben. Er sagte, ich erinnere mich nicht. Wenn Jesus Schuld vergibt, dann ist sie wirklich weg. Wollt ihr das? So leben, auf dieser Grundlage leben. Merkt ihr, ja, Gott hat recht. Und wenn keiner hinschaut, dann lebe ich manchmal ziemlich anders, als wie Gott sich das mal vorgestellt hat und wie ich es mir selber eigentlich auch wünschen würde. Gott hat schon recht mit seinem unbestechlichen Blick auf mein Leben. Aber Gott hält mich. Gott ist in Jesus für mich ans Kreuz gegangen und durch den Tod hindurch zu neuem Leben. Und deswegen will ich bei diesem Gott sein. Das ist der Einzige, der mich aushält mit allen meinen Licht- und Schattenseiten. Wenn ihr das wollt, mit diesem Gott leben oder das neu festmachen, dann gilt auch heute Abend wieder das Angebot, jetzt gleich mitzubeten bei dem Gebet, das ich gleich spreche. Ich spreche das gleich zum Abschluss dieser Ansprache. Und wer mag, kann das einfach in Gedanken mitsprechen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Niemand sonst bekommt das mit. Ihr seid dann nur im Anschluss eingeladen, vielleicht nochmal mit jemandem hier zu reden, vielleicht mit den Personen, die dort drüben in dieser Ecke besonders zum Gespräch bereitstehen. Und da muss man vielleicht auch gar nicht groß sagen, was das jetzt alles bedeutet hat. Vielleicht will man darüber auch nicht reden. Aber vielleicht ist es gut, sich einfach nur nochmal Gottes Segen abzuholen und das mit jemand anderem dann nochmal zu besiegeln. Aber letztlich ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Und wenn du gleich mitbetest, in Gedanken mitbetest, ist das, wie gesagt, etwas, was du mit Gott besprichst. Und ich kann nicht versprechen, dass daraufhin dann alles sofort einfach und klar wird. Aber ich kann zusagen, weil Gott es in seinem Wort zusagt, dass wenn wir so mit Gott im Gespräch sind, dann sind wir ganz bei Gott. Und Gott hat versprochen, dass er uns für immer bei sich behält. Das Schönste daran ist, es gibt dafür tatsächlich keinerlei Vorbedingungen. Und es kann ja sein, dass einige von euch ganz, ganz bestimmte Dinge durch den Kopf gehen, die falsch gelaufen sind und die man gleich in dieses Gebet mit einbaut und dann für sich in Anspruch nimmt, ja, Vergebung gilt tatsächlich auch dafür. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir denken, sagen, tun oder erlebt haben könnten, das für das Kreuz zu schwer wäre. Das Kreuz hält alles aus. Ich spreche das Gebet jetzt mal, es wird eingeblendet, ich spreche es nur zur Information und dann bete ich es gleich. Das Gebet lautet folgendermaßen: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Das ist das Gebet. Ich bete, wer mag, kann gerne in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Gott segne euch.